Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literaturpodcasts. Heute geht es um H.G. Wells' Werk aus dem Jahre 1895 und es heißt Die Zeitmaschine. Es wird also auch um Zeitreisen gehen. Teile dieses Werkes sind mittlerweile in die Popkultur eingesickert. Es gibt eine ganze Folge The Big Bang Theory, die sich ausschließlich dieser Thematik widmet. Der Film aus dem Jahre 1960 wird mittlerweile nicht nur von Nerds abgekultet und der Stoff wurde 1978 und 2002 neu verfilmt. Wobei die neueste Verfilmung zumindest für einen Oscar in der Kategorie Bestes Make-up nominiert wurde. H.G. bzw. Herbert George Wells lebte von 1866 bis 1946 in England. Und er gilt mit Jules Verne als Wegbereiter des Science-Fiction-Genre. Die Handlung beginnt damit, dass der Forscher, der uns nur als Zeitreisender vorgestellt wird, eine Art Präsentation für einflussreiche Gentlemen hält. Der Zeitreisende hat nämlich eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Zeit ist nämlich nichts Eigenständiges, sondern nur die vierte Dimension des Raumes. Das stellt die ganze Mathematik auf den Kopf, aber für uns ist nur wichtig, dass Zeitreisen möglich sind. Anwesend bei dieser Präsentation sind unter anderem ein Mediziner, ein Psychologe, ein Bürgermeister aus der Provinz und der Ich-Erzähler, wobei wir nicht viel über den Ich-Erzähler wissen, nur dass er Mitglied der angesehenen Linné-Gesellschaft ist, welche bis heute ein Verbund von Naturforschern darstellt. Er muss also auf seinem Bereich ein Top-Wissenschaftler sein. Der Zeitreisende fährt fort mit seinem Vortrag und stellt eine funktionstüchtige Miniaturversion einer Zeitmaschine vor. Die Funktionsfähigkeit dieser Apparatur sollte wie folgt bewiesen werden. Einer der Zuschauer muss seine Hand ausstrecken und ihm wurde das Modell auf die Handfläche gelegt. Die Miniaturmaschine verschwand vor den Augen der ungläubigen Gentlemen. Sie sind reichlich verwirrt und sind auch überzeugt, dass es kein Schwindel ist, aber sie halten Zeitreisen trotzdem für unmöglich. Sie glauben eher an einen gut gemachten Trick. Der Zeitreisende durchbricht dieses Staunen, indem er mit seinem Vortrag vorfährt und erzählt, dass die richtige, normal große Zeitmaschine bald fertig sei. Wenn es soweit ist, will er selbst in der Zeit reisen. Der Ich-Erzähler gibt uns noch wesentliche Hintergrundinformationen. Der Zeitreisende ist zwar ein berühmter Wissenschaftler, aber gilt in der Community als unzugänglicher Eigenbrötler. Das ist der Grund, warum es den Anwesenden noch schwerer fällt, dem Zeitreisenden zu glauben. Die Präsentation endet und eine Woche später findet erneut eine Veranstaltung statt. Nun will der Zeitreisende seine voll funktionsfähige Zeitmaschine vorstellen. Anwesend sind dieselben Gentlemen, die wir auch schon beim ersten Vortrag dabei waren. Aber der Wissenschaftler taucht einfach nicht auf. Er lässt die Anwesenden sehr lange warten. Die Anwesenden verlieren schon die Geduld. Da tritt der Zeitreisende ein. Er ist sichtlich heruntergekommen, trägt dreckige Kleidung, zerfetzte Schuhe und sein Haar ist ordentlich zerzaust. Alle erwarten eine Erklärung. So eine kaputte Klamotte ist zu der Zeit schon ein kleiner Skandal. Aber bevor er sich mitteilt, verlangt der Zeitreisende nach einem Stück Fleisch und trinkt erst mal ein paar Schnäpse zur Beruhigung. Als er sich nach einigen Minuten gestärkt hat, ist die Stimmung mittlerweile zum Reißen gespannt. Zögerlich fängt der Zeitreisende mit seinem Bericht an. Kurz nach dem ersten Testlauf mit der Minimaschine stellte er die richtige Maschine fertig und als er diese in Betrieb nehmen wollte, hat er sich ziemlich dumm angestellt. Er hat sich einfach draufgesetzt und gab Vollgas und fuhr mit Karacho unkontrolliert durch die Zeit. Der Forscher erlebte die ersten Augenblicke seiner Reise wie folgt. Man fühlt sich wie auf einer rasenden Berg- und Talbahn hilflos vorangeschleudert. Ein schreckliches Gefühl, sofort zerschmettert zu werden. Er war auch viel zu schnell. Seine Reisegeschwindigkeit betrug 1.000.000 pro Minute. Und um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, er sitzt wie in einem Strandbuggy oder wie in seinem Auto in seiner Maschine und um ihn herum nimmt er die Zeit und den Raum nicht mehr wie gewohnt wahr. Wohnhäuser, Gebäude und Landschaften vergehen vor seinen Augen und die Reise schlägt ihm auf den Magen, er hat Kopfschmerzen, es ist einfach eine sehr unangenehme Art zu reisen. Der Wissenschaftler will anhalten, ihm wird das alles zu viel, aber es gibt dabei folgende Gefahr. Wo früher seine Maschine stand, könnte in der Zukunft etwas anderes stehen. Diese Kollision würde eine riesige Explosion auslösen. Doch unser Doc ist kein zurückhaltender Langweiler, im Gegenteil, er glaubt, das sei ein Risiko, dem sich ein Mann eben aussetzen muss. Er hat zwar hier eine große Klappe, trotzdem hat er Panik und aufgrund dieser Panik drückt er sofort den Stoppknopf seiner Maschine. Ein riesiger Knall entsteht, der geht durch Mark und Bein und unser Zeitreisender wird von seiner Maschine geschleudert. Angekommen in der Zukunft will er zunächst einmal direkt wieder umdrehen. Er hat Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, es ist ihm ganz elend zumute. Der holprige Start und die harte Landung haben große Ängste in ihm ausgelöst. Er befindet sich im Blickfeld einer weißen Sphinx-Statue und sieht am Horizont kleine Wesen, die langsam auf ihn zukommen. Seine Zeitmaschine zeigt das Jahr 802.701 an. Die Enttäuschung des Wissenschaftlers ist groß, da die kleinen Wesen zwar ungefähr aussehen wie Menschen, aber nicht besonders schlau wirken. Er hatte sich die Zukunft so ausgemalt, dass alle gebildet sind und super toll drauf und stark und heldenhaft, aber diese Kleinen gestikulieren plump und wirken primitiv. Die Wesen sind zwergenhaft und zart in ihrer Erscheinung. Auf ihn wirken sie wie schwindsüchtige, also schwer kranke Kinder. Schnell findet er hier und da etwas über die Kleinen heraus. Sie essen ausschließlich Obst, sie sind Vegetarier und leben in riesigen Anwesen. Diese Anwesen sehen zwar prunkvoll aus, aber sind trotzdem total runtergekommen. Es sind eigentlich mehr Ruinen als richtige Häuser. Der Wissenschaftler ist ja auch noch ganz Wissenschaftler und will die Sprache der Kleinen lernen. Aber die Leute sind schnell abgelenkt und merken sich Dinge schlecht. Sie sind unaufmerksame Kinder, naiv, impulsiv und vor allem schnell gelangweilt. Sie scheinen auch untereinander gar nicht richtig zu reden. Die Anwesenheit des großen Zeitreisenden ist kein großer Skandal bei den Kleinen. Er hat schon den ein oder anderen Spaziergang durch das zukünftige London gemacht und aufgrund dieser Beobachtung stellt er einige Thesen auf. Das werden wir immer wieder haben. Er wird noch oft irgendwelche Thesen aufstellen. Doch zuvor wird dem Leser noch mitgeteilt, dass diese Mutmaßungen sich noch als falsch herausstellen werden. Seine Idee ist nämlich folgende. Er hat den Eindruck, dass die Menschheit bereits untergegangen ist. Der Grund für den Untergang sei der Kommunismus. Denn alle tragen die gleiche Kleidung und unterscheiden sich in nichts. Dafür spricht auch, dass die Wesen Zwitter ohne spezifisches Geschlecht sind. Dafür ist seine Erklärung, Männlichkeit war nur nötig, solange harte Arbeit das Metier des Menschen war. Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein und die Geschlechter haben sich angeglichen. Also sind gut funktionierende Familien und Spezialisierungen der Eltern jetzt unnötig. Der Zeitreisende denkt, dies wäre die Welt, in der die Menschheit ihren Höhepunkt bereits hinter sich gelassen hat. Die erlangte Sicherheit stürzte diese Zivilisation irgendwann in den Abgrund. Weiter vermutet er eine Gesellschaft, die zwar alles hat, keine Krankheiten, keine Infektionen, keine arbeitet. Der Einzelne hingegen ist dumm, weil er nicht schlau sein muss. Die kleinen Menschen stellen eine Gesellschaft kurz nach dem Endpunkt des Fortschritts dar, die sich selbst durch eine Art Geburtenkontrolle erhält, aber in der das Individuum, ja, strohdoof ist. In der Not, also um das Jahr 1900, war die Menschheit noch stark. Ohne Not, also jetzt in der Zukunft, wird sie weich, faul und dumm. Die Leidenschaft des Menschen wurde gebändigt, aber der Preis dafür ist die Vitalität und die Wehrhaftigkeit des Menschen. Noch an diese voreiligen Schlüsse denkend, kehrt er nach seinen Spaziergängen zur Sphinx zurück und ihm fällt auf, dass die Zeitmaschine weg ist. Der Forscher, der sonst eher unterkühlt wirkte, rastet jetzt regelrecht aus und lässt seine Wut an den kleinen Menschlein aus. Er tritt hier und da mal einen von ihnen und befragt sie, schüttelt sie und all das bleibt natürlich erfolglos. Und hier ein Zitat, das nochmal seine Wut untermalt. Ich bin ein Mann des Westens und daher unfähig, lange und geduldig zu warten. Trotzdem, also trotz seiner Wut, entwickelt er den Plan, nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, sondern er will die kleinen Menschen besser verstehen, um so die Maschine zurückzuerhalten. Wohl oder übel unternimmt er weitere Expeditionen. Dabei fällt ihm auf, es gibt Brunnen und Türme, die ein unerklärliches Belüftungsnetzwerk darstellen. Es wird Luft unter die Erde gepumpt, aber eine plausible Erklärung dafür fällt ihm nicht ein. Weiterhin stellt er fest, es gibt keine Anzeichen von Toten, Bestattungen oder Friedhöfen. Er sah keine Leichen. Sie tragen zwar Kleidung, aber der Forscher fand keine Läden und keine Orte, an denen produziert wurde. Keinerlei Infrastruktur konnte er aufspüren. Wir merken es, unser Forscher hatte es sehr schwer. Leichter war es bei der Erforschung der kleinen Menschlein an sich. Ihr Tagesablauf ist ziemlich einfach und sieht so aus. Spielen, baden, Liebesgetändel, zwinker, zwinker, essen und schlafen. Und dann von vorn. Ja, sie sind also ziemlich faul. Bei einem der Streifzüge findet er sogar den ersten Freund bzw. Freundin. Eines der Menschlein geriet im flachen Wasser ins Ertrinken und der Wissenschaftler rettete es. Dabei fiel ihm noch Folgendes auf. Niemand rührte einen Finger oder war erschrocken, als die Kleine zu ertrinken drohte. Die Frau namens Wina, die er rettete, war im Verhalten, natürlich, wir ahnen es, mehr Kind als Erwachsene. Sie war stürmisch, aber auch wechselhaft und nachtragend. Dementsprechend kann man nicht von einer richtigen Freundschaft sprechen, auch wenn der Zeitreisende das hier tat. Von nun an hat er sie immer im Schlepptau und in der Nacht erfährt er, dass die Kleinen panische Angst im Dunkeln haben. Dann wird er Zeuge, wie weiße, geisterhafte Gestalten kurz vor der Dämmerung einen Körper wegtragen. Er ist sich aber hier nicht sicher, ob er auf irgendeine optische Täuschung reinfällt oder ob er einfach übermüdet ist. Diese affenähnlichen Geisterwesen, stellt sich heraus, sind genauso Mensch wie die kleinen Leutchen. Der Zeitreisende trifft zufällig einen der bleichen Leute, welcher sich tagsüber in einer Ruine versteckt hat und konnte ihn so studieren. Sie sind leichenblass, galant wie Affen und haben ihrerseits Angst vor Tageslicht. In einer anderen Situation sieht er einen der bleichen Affenmenschen in einen Brunnen hinabsteigen. Da fällt ihm ein, die Brunnen sind keine Brunnen, die irgendeine Quelle anzapfen, sondern die Brunnen sind Schächte in eine untergründige Welt. Wie angedroht, erneuert der Zeitreisende nun seine These vom Anfang und denkt über die Zustände dort wie folgt. Der Konflikt zwischen Kapitalist und Arbeiter hat sich verschärft. Die Gesellschaft des Doktors um 1900 neigt schon dazu, Unliebsames unter die Erde zu verfrachten. U-Bahnen, Bahnlinien, Werkstätten, Restaurants für Arme. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass bei den zukünftigen Menschen sich das Unliebsame komplett in den Untergrund verabschiedet hat. Produktion, Infrastruktur, also all das, was dreckig und laut ist, verschwand nach und nach unter die Erde. Heute, sagt der Doc und meint erneut, damit seine Gegenwart um 1900, gibt es bereits Bergarbeiter, die nie das Tageslicht sehen. Der Bergmann entspricht hier also schon dem bleichen Affenmenschen. Nun skizziert der Wissenschaftler den Verlauf von seiner Gesellschaft bis ins Jahr 802.701. Reiche sind mächtig und gebildet, weshalb sie die Tendenz haben, sich abschotten zu wollen. Sie wollen das Elend nicht sehen, sie wollen die Armut nicht sehen, sie wollen auch unter sich bleiben und deswegen wird es irgendwann keine Mischehen zwischen Armen und Reichen mehr geben. Dann kommt der Punkt, an dem sich die Habenden endgültig von den Nichthabenden getrennt haben. Die Nichthabenden wurden in den Untergrund verdrängt, wo sie produzieren und leben müssen. Die Reichen sind an der Oberfläche und haben eine Belüftung installiert, die sie abstellen können, wenn die Armen es wagen aufzubegehren. Sie haben also ein höchst wirksames Druckmittel gegen die Unteren. Darüber hinaus stillt eine perfektionierte Wissenschaft jedes nur erdenkliche Bedürfnis der Reichen. Daraus folgt wiederum für den Wissenschaftler, das industrielle System von 1895 ist im Jahr 802.701 an sein logisches Ende gelangt. Der Zeitreisende ist nun von der Neugier gepackt und beschließt, einen der Schächte hinabzusteigen. Er vermutet auch, dass die Zeitmaschine sich dort befindet. Wiener, seine kindische Freundin, rastet aus, als sie sein Vorhaben versteht. Und bevor er geht, bringt sie ihm auf ihrer Sprache noch zwei Vokabeln bei. Eloi nennt man die Oberen, Morlocks nennt man die Unteren. Der Doc klettert also die 200 Ellen lange Leiter herab und das ist sehr anstrengend, weil zum einen die Sprossen für kleine Wesen gemacht sind, die Morlocks sind ja eher klein. Deswegen ist er schnell erschöpft und macht eine Art Notnickerchen auf einem Felssprung, den er von der Leiter aus noch so erreichen konnte. Den Schlaf der Gerechten schlafend, wird er von drei Morlocks geweckt, die ihm durch das Gesicht streicheln. Das klingt ein bisschen weird, aber das ist irgendwie das Ding der Morlocks, ihren Opfern vorher übers Gesicht zu streicheln. Er wehrt sich zwar mit Streichhölzern, aber sie haben abgesehen von der Flamme gar keine Angst vor dem Wissenschaftler. Er merkt noch, sie sprechen eine andere Sprache als die Eloi und der Doc sieht noch eine Keule Fleisch rumliegen, aber der Wissenschaftler hat keine Zeit mehr, die Morlocks noch weiter zu erforschen. Die Unteren sind nämlich zahlreich, aber seine Streichhölzer nicht mehr. Er hat nur noch vier Stück. Sie tasten ihn schon ab und zupfen an seiner Kleidung. Und unser hasenfüßiger Held gelangt nur mit Glück zur Leiter und klettert schnell zurück nach oben. Dort angekommen macht er es, was üblich ist. Er aktualisiert den Stand seiner Erkenntnis. Die Eloi sind degeneriert. Die Unteren hingegen haben ihre Chance genutzt und sind dabei, das Verhältnis umzudrehen. Die Morlocks versorgen die Eloi sogar. Zumindest vermutet der Forscher, dass die Morlocks Kleidung für die Oberen anfertigen. Früher haben sie das gemacht, weil sie die Sklaven der Oberen waren. Heute machen sie das so, wie der Bauer sich ums Schlachtvieh kümmert. Er erinnert sich zudem, dass die Unteren Fleisch aßen und ahnt nun, wie sie es sich beschafft haben. Er verflucht die Oberen und die Unteren. Seine nächste Reise in den Untergrund will er vornehmen, wenn er über Waffen und mehr Know-how verfügt. Die Nacht bricht herein und unser Held erwartet, dass die Morlocks aus Rache an der Oberfläche auftauchen. Deswegen will er zu einem burgartigen Bau fliehen. Noch immer hat er Wiener, seine kleine Freundin, bei sich. Sie begreift den Ernst der Lage natürlich nicht, weil sie Blumen pflückt und hübsch tanzt. In der Nacht hat er jedoch keinen einzigen Morlock gesichtet. In der Nacht hatte er noch ein bisschen Zeit, um über alles nachzudenken und ist nun vollends davon überzeugt, dass die Eloi das Mastvieh der Morlocks sind. Der burgartige Bau, zu dem er wollte, entpuppt sich als Museum. Dort findet er lediglich eine Eisenstange und Kampfer. das ihm als Brennmaterial gegen die bleichen unteren helfen soll. Daraus kann man dann gut Fackeln machen. Den ganzen Tag streift er durch die verschiedenen Abteilungen des Museums. Bis auf die Fußstapfen einiger Morlocks findet er aber nicht viel. Die Bücher der riesigen Bibliothek sind allesamt zu Staub zerfallen. Er findet zwar Waffen und Munition, aber diese Funde stellen sich als Attrappen heraus. In einem geschützten Innenhof des Palastes will er mit Wiener die Nacht verbringen. Unser Held hat aber Hummeln im Hintern und zieht noch im Dunkeln los, um zur Sphinx zu gelangen, die er bei seiner Ankunft sah. Dort vermutet er jetzt seine Zeitmaschine und dort will er jetzt hin. Er glaubt nicht mehr, dass seine Zeitmaschine im Untergrund ist, weil die Morlocks zu schwach seien, um sie zu transportieren. Also, um zur Sphinx zu gelangen, muss er aber einen düsteren Wald durchqueren und es kommt, wie es kommen musste. Er hat die quengelnde Wiener im Schlepptau und begegnet den nachtaktiven Morlocks. Ein schwerer Kampf beginnt. Die Affenleute sind zahlreich und sie nutzen jede Unaufmerksamkeit aus, um sich an ihn und Wiener ranzumachen. Sie betatschen ihn schon und sind kurz davor, ihn zu greifen. Er hat Mühe und Not, jedem einzelnen Morlock die Flamme ins Gesicht zu halten. Er schwingt auch mit seiner Eisenstange rum, trifft auf viele Morlocks und das Gefecht dauert bereits Stunden. Unser Doc hält die Morlocks immer noch mit Feuer in Schach. Er macht ein Lagerfeuer und er macht's, wie er es vorhin schon gemacht hat, wenn's ernst wird, er schläft ein. Jetzt haben die Morlocks Zeit, sich Wiener zu schnappen. Der Forscher wacht wieder auf und ihm fällt auf, dass er aus Versehen einen Waldbrand gelegt hat. Die Morlocks haben überraschenderweise doch noch verloren. Sie sind nämlich blind vom hellen Schein des Feuers, weil ihre Augen, die für den lichtarmen Untergrund gemacht wurden, nun völlig überreizt sind. Blind sind sie dem Feuer und unserem Zeitreisenden schutzlos ausgeliefert. Und unser Forscher wäre kein Mann des Westens, wenn er nicht hier und dort mal einem Morlock kräftig den Kopf einschlagen würde. Der Doc entkommt dem tobenden Waldbrand, er macht ein bisschen Inventur und ihm fällt auf, die Morlocks haben Wiener und die Streichhölzer mitgehen lassen. Er hat Glück, der Morgen graut bereits und der Forscher kann sich wieder orientieren. Er kann also seinen Weg zur Sphinx weiter fortsetzen. Wieder einmal gerät unser Zeitreisender ins Philosophieren. Er trauert dem Traum des menschlichen Geschlechts nach, welcher seiner Meinung nach Selbstmord begangen hat. Er hält nämlich die Morlocks und die Eloi gar nicht für richtige Menschen. Und er formuliert sein Naturgesetz. Veränderung, Gefahr und Bedrängnis sind Voraussetzungen für geistige Regsamkeit. Als es all das nicht mehr gab, wurde folgerichtig die Intelligenz unnötig. So wurden die Eloi schwach und schön und die Unterweltler lebten als Sklaven. Eine Zeit lang, eine wahrscheinlich sehr lange Zeit lang, gab es einen vollkommenen Zustand, in der die Welt perfekt ausbalanciert war. Die oberen waren die Konsumenten und die unteren die Produzenten. Aber der Zahn der Zeit funktioniert so, dass er an allem nagt. Dieser Zustand verlor nämlich über die Jahrtausende hinweg seine Wirkmächtigkeit. Irgendetwas, zum Beispiel ein Nahrungsmangel in der Unterwelt, hat dazu geführt, dass die Morlocks an die Oberfläche mussten. Und als sie sich nach und nach hochtrauten, merkten sie, dass die dekadenten Eloi leichte Beute waren. Die Karten wurden jetzt neu gemischt. Diese Betrachtung, sagt der Forscher erneut, könnten natürlich ebenso gut falsch sein. Er kommt zur Sphinx ohne weitere Zwischenfälle und findet dort seine Zeitmaschine tatsächlich vor. Die Affenleute wollen unseren Helden in eine Falle locken und als der Forscher sich auf sein Gefährt setzt, kommen sie von allen Seiten auf ihn zu und er muss wild um sich schlagen. Natürlich krachen ein paar Morlock-Köpfe und es gelingt ihm, seine Maschine zu starten. Unser Doc kommt auch davon, aber er hatte im Gerangel mit den Morlocks aus Versehen den Hebel verstellt. Nun reist er weiter in die Zukunft, anstatt zurück in seine Zeit. Er reist bis an das Ende von allem, bis an das Ende der Menschheit und bis an das Ende der Erde an sich. Danach kehrt er zurück in seine Werkstatt und ist wieder in seiner Realität. Dort liegt er am Boden, ist verwirrt und hört die ungeduldigen Stimmen der anwesenden Gentlemen, die er eingeladen hatte. Er geht in kaputter Kleidung mit zerzausten Haaren zu den Gästen und verlangt erstmal nach Fleisch und Schnäpsen. Das war's mit der Handlung. Wer es gemerkt hat, hier war ein kleiner Loop eingebaut und jetzt kommen wir direkt zur Analyse. Der Text scheint die Keimzelle von allen modernen Science-Fiction-Stoffen zu sein. Die Bauart der Maschine ist auch grundlegend Quarzgestänge mit Nickelstangen, mit Elfenbeinelementen und Kristallen. Das erinnert zum einen an Steampunk und zum anderen sind Kristalle ja sowieso die Schnittstelle zwischen Fantasy und Sci-Fi. Denn bei Herr der Ringe und allen anderen Fantasy-Stoffen gibt es auch Kristalle. Eigentlich denkt man, diese beiden Genres stehen ganz weit weg voneinander, aber sie haben doch viel irgendwie miteinander gemeinsam. Star Wars ist ja auch sowieso Herr der Ringe in Space. Naja, der Professor selbst ist der Typ Wissenschaftler, der zwischen Genie und Wahnsinn agiert. Ein Forscher, der zu allem bereit ist und gewissermaßen unmoralisch ist, ähnlich wie Dr. Frankenstein, den wir ja auch schon mal hatten. Dabei ist er nicht explizit böse, aber an den Folgen der Erkenntnis ist er aus egoistischen Gründen nicht interessiert. Er will Erkenntnis gewinnen, Erkenntnis gewinnen, Erkenntnis gewinnen. Und dabei ist es ihm egal, dass eine Zeitreise zum Beispiel die Menschheit ja auch in den Untergrund stürzen könnte. Über solche Bedenken setzt er sich hinweg. Beim Lesen fiel mir auch leider Folgendes auf. Der Protagonist entpuppt sich im Laufe der Handlung wirklich als ziemlich unsympathisch, denn der Forscher selbst ist ja auch Abkömmling einer Gesellschaft, die einen großen Teil der Welt kolonialisiert hat. Der Umgang mit Morlocks und den Eloi entspricht der Art und Weise, wie die Bevölkerung in den Kolonien von den Briten behandelt wurde. Zur Zeit, als das Buch geschrieben wurde, war jeder vierte Weltbürger Teil des britischen Empire. Und es ist ja logisch, dass dieses Riesenreich nur mit massiver Gewalt zusammengehalten werden kann. Und unser Held ist ein solcher Kolonialherr. Der Zeitreisende marschiert geradezu in die zukünftige Welt ein und gesteht uns sogar mehrfach, dass er sich hier und da zurückhalten musste, damit er kein Massaker an den Eloi und Morlocks anrichtet. Und am Ende richtet er doch ein Riesenmassaker an. Der Reisende ähnelt also dem weißen Mann mit Tropenhut, der andere Kulturen für kindisch und verweichlicht hält. Also es gab viele fiktive und wahre Geschichten, in denen der edle, weiße Europäer den dummen Horden von Primitiven trotzen musste. Eine wahre Geschichte hat sich 1513 in Südamerika begeben, als der Spanier Cortés mit nur ein paar Dutzend Männern gegen tausende Mayas kämpfte und sie abschlachtete und heldenhaft siegte, weil die armen Eingeborenen keine Schusswaffen hatten. Aus den USA kennen wir dieses Motiv in Western, wenn die armen Cowboys von Indianern attackiert werden und am Ende trotzdem irgendwie gewinnen, obwohl sie vollkommen unterlegen waren. Und so ein zweifelhafter Held wie der Spanier Cortés oder der tapfere Cowboy, so ein zweifelhafter Held ist auch unser Zeitreisender. Darüber hinaus spricht viel dafür, dass er eigentlich seine eigene Gesellschaft kritisieren wollte. Denn genau wie die zukünftige Welt der Eloi und Morlocks hatte das englische Empire zur Zeit des Zeitreisenden seinen Höhepunkt bereits hinter sich. Bereits im frühen 20. Jahrhundert zerfiel das britische Empire geradezu und war auch nicht mehr Wirtschaftsmacht Nummer 1, sondern das waren dann die USA irgendwann. Also, wenn der Forscher die Schwachen und Schönen des Jahres 802.701 bemängelt, meint er eigentlich die Dekadenz der Menschen des Jahres 1896. Der Zeitreisende ist also ein Konservativer, der die Zeit einfrieren will, weil er zu Recht Angst vor der Zukunft hat, denn der Untergang des britischen Empire steht ihm ja kurz bevor. Wir merken das im Verlauf der Handlung immer wieder, er besteht auf die Ansichten des 19. Jahrhunderts, und wenn er mal seinen Blick weiten muss, dann ist er dazu überhaupt nicht in der Lage. Obwohl natürlich die Gesellschaft der Eloi und Morlocks trotzdem eine kaputte ist. Darüber hinaus behauptet unser Doc, dass die Welt des Jahres 802.701 die Konsequenz des ewigen Fortschritts sei. Dieser ungebremste Fortschritt führt seiner Meinung nach zur vollständigen Degeneration des einzelnen Menschen. Meiner Meinung nach jedoch war wissenschaftlicher Fortschritt auch immer ein Fortschritt für das Individuum. Im Vergleich zum Jahre 1900 gibt es heute nämlich weniger Kriege, weniger Hunger und längere Lebenserwartungen. Trotzdem sind wir nicht so dekadent wie die Eloi geworden. Und das entlarvt den Zeitreisenden, wie gesagt, als Konservativen, der nur in seiner Zeit leben will und vor allem anderen Angst hat. Der Zeitreisende kritisiert diesen, also auch meinen, Fortschrittsglauben. Er glaubt, wie gesagt, dass ewiger Fortschritt zur Degeneration führt, aber meiner Meinung nach kommt es erst dazu, wenn der Fortschritt endet und nicht, wenn er auf die Spitze getrieben wird. Wird der Fortschritt nämlich fortgesetzt, kommt es nicht zu solch dekadenten Auswüchsen, dann gibt es die Gesellschaft der Morlocks und Eloi einfach nicht. Die Vorfahren der Unteren und der Oberen haben irgendwann aufgegeben, sich dem Fortschritt zu verschreiben. Ich glaube nämlich auch zu wissen, warum. Die Vorfahren der Morlocks und Eloi haben über die Jahrtausende hinweg einen technokratischen Weltstaat erbaut, in der das Individuum gar keine Freiheit hatte. Die Einwohner dieser Welt hatten keine demokratischen Rechte, aber mussten die Aufgaben erfüllen, die ihnen zugeteilt wurden. Den Unteren wurde aufgebürdet, zu produzieren und im Untergrund leben zu müssen. Die Oberen wirken zwar privilegiert, aber sind eigentlich genauso wenig frei. Ihnen wurde die Nahrungsbeschaffung, die Produktion, die Geburtenkontrolle, die Zeugung, aber auch das freie Denken und irgendwann die Freiheit an sich genommen. Als auch die Oberen unfrei waren, lagen die Intelligenz, die Wehrhaftigkeit und die Vitalität des Menschen brach, weil sie nicht gebraucht wurden bzw. überhaupt nicht erwünscht waren. Irgendwann verlor der Mensch diese nutzlos gewordenen Eigenschaften völlig. Das beweist, dass individuelle Freiheit der Nährboden des Fortschritts ist. Ich habe jetzt genug davon geredet, was der Zeitreisende von immerwährenden Fortschritt hält. Den lehnt er natürlich ab, aber er befürwortet eine Gesellschaft, in der der Mensch am Wetzstein der Not zum guten Bürger gewetzt wird. Er glaubt also, solange der Mensch irgendwelche Nöte hat, ist er der bestmögliche Mensch. Diese Vorstellungen sind natürlich durch und durch sozialdarwinistisch. Bevor ich jetzt weiter erkläre, hier eine Definition des Begriffs. Sozialdarwinismus ist der Glaube daran, dass die Schwachen aussterben müssen, damit die Starken und Guten überleben können. Im Jahr 1900 hingen viele europäische Intellektuelle dieser Ansicht an. Sie glaubten unter anderem, dass die weiße Rasse den anderen überlegen sei. Das heißt, die Europäer sind schlauer, stärker und vernünftiger als die Schwarzen. Hier war es ebenso üblich, dass die Europäer nicht weiße Rassen als verweichlicht und dumm darstellten. Und wie gesagt, der Zeitreisende entlarvt sich ebenfalls als verkappter Kolonialherr des 19. Jahrhunderts. Also angenommen, wir errichten eine sozialdarwinistische Gesellschaft, die ganz den Vorstellungen des Forschers entspricht. Wir fördern die Konkurrenz und anfangs gäbe es viele Personen, die um begrenzte Ressourcen konkurrieren müssen. Aber irgendwann, so ist nun mal der Lauf der Dinge, ist nur noch ein Mensch übrig. An diesem Endpunkt des Sozialdarwinismus gibt es keinen Wetzstein der Not mehr, der aus dem Menschen noch eine gute Person schleifen könnte. Im Gegenteil, der letzte Mensch, der war ja gut, schlau und stark, aber er wird aufgrund seiner Sorgenlosigkeit jetzt dekadent und faul. Genauso wie die Eloi auch schwach geworden sind. Die Ideologie des Sozialdarwinismus, die der Doc vertritt, ist also überhaupt nicht zukunftsfähig, sondern er verirrt sich in seinen eigenen Dogmen, die er zu Naturgesetzen verklärt. Abschließend zur Analyse habe ich noch eine Kleinigkeit zu sagen. Die Verwandtschaft zwischen Kolonialismus und Science Fiction habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es gibt sie tatsächlich. Denn der Film Avatar tarnt sich zwar als Science Fiction Film, aber ist eigentlich dieselbe Geschichte wie Pocahontas. Daraus und von der Handlung kann man lernen, dass es wohl kein unabhängiges Denken über die Zukunft geben kann, sondern wir benutzen Bekanntes, um uns dem Unbekannten zu nähern, da wir immer Kinder unserer Zeit sind. Unser Problem ist nämlich, wir können uns die Entdeckung fremder Welten nicht gut vorstellen. Deshalb nehmen wir das, was uns bekannt ist, als Bezugspunkt, der es uns leichter macht, uns in der unvorstellbaren Zukunft zu orientieren. Wir kennen die Themen der Pocahontas-Geschichte und nehmen einfach an, dass sich bei der Entdeckung des Alls dieselben Fragen ergeben wie bei der Kolonialisierung Nordamerikas. Und deswegen kommt es zu so komischen Hybriden wie Avatar, die so alles in sich vereinen. Dafür habe ich noch ein weiteres Beispiel. Das Wort Schiff in Raumschiff hilft uns zum Beispiel, das Konzept des Raumschiffes zu verstehen. Weil ein Raumschiff, das könnte ja alles sein. Wie groß ist das? Wie schwer ist das? Ist das so groß wie ein Staat? Ist das so groß wie ein Planet? Was ist das eigentlich? Aber das Wort Schiff zeigt uns, in welche Richtung es geht. Heute reist man mit Motorschiff, davor mit Segelschiff und zukünftig halt mit einem Raumschiff. Das heißt, wir ordnen dem eigentlich unbekannten Raumschiff Attribute zu, mit denen wir was anfangen können. Jegliche Art Schiff ist ein Transportmittel, mit dem wir Güter und Menschen in bekannte oder fremde Welten transportieren. Früher war diese fremde Welt der amerikanische Kontinent, davor war uns Asien gänzlich fremd. Heute macht der Mensch sich auf, den fremden Mars zu besuchen. Mein Fazit ist folgendes: Bei diesem Buch lernt man weniger etwas über die Zukunft an sich, als über die Zeit des Autors, was jedoch keineswegs das Lesevergnügen schmälert, weil das für das gesamte Science-Fiction-Genre gilt. Trotzdem sollten Sci-Fi-interessierte Leselieschen hier zugreifen, da sich ein Blick in die Kinderstube dieses Genres mehr als nur lohnt. Das war's mit dieser Episode des Literatur-Podcasts. Ich sende allen Zeitreisenden zünftige Zukunftsgrüße und sag Dui, bis zum nächsten Mal und ciao!